Ja, hier seid ihr genau richtig. Ihr seid im Buddy Talk Podcast, eurem Lieblings-Triathlon-Podcast. Heute sind eure Hosts Mika Noth, Simon Henseleit und ich, der Nils Frommhold. Und wir haben in den letzten Stunden über Instagram euch gebeten, uns Fragen zu stellen. Und diese Fragen werden wir uns heute vornehmen. Aber bevor es soweit ist, gehen wir vorher noch auf das T100-Rennen in Oropesa del Mar. Ein bisschen Talk hier und da und dann, wie gesagt, gehen wir auf eure Fragen und probieren die so gut es geht zu beantworten. Simon, schießt du mal raus, wer heute unser Werbepartner ist und dann geht's auch direkt los mit der Episode.
Genau, und uns präsentiert heute Koro, also ganz in der Manier back to the roots, back to your routine. Schule fängt wieder an, das heißt, für mich persönlich fängt sogar heute die Arbeit auch wieder an, weil die Kids wieder am Bundesstützpunkt sind. Ich war gerade das erste Mal Schwimmtraining und Athletik geben. Alles noch relativ spielerisch, aber da passt natürlich auch perfekt das Motto, dass man seine Snacks wieder auffüllen muss, seine Routinen wieder einführt in der Früh, sein Porridge isst, dazu Nüsse und alles, was das Herz begehrt, was es natürlich bei Koro gibt. Ja, ich bin jetzt auch seit diesem Jahr hier Fan, also da gibt es wirklich eigentlich alles, was man braucht. Klickt euch da mal durch und wie immer haben wir da natürlich auch ein bisschen Rabatt für euch und den Rabattcode wird euch Nils präsentieren.
Genau, und zwar habt ihr mit BuddyTalk 5% auf das gesamte Sortiment bei Koro. Schaut da mal durch, haut euren Warenkorb voll und dann werdet genauso glücklich wie wir mit den Produkten von Koro.
Ah, Jungs, wie steht's? Wie geht's?
Ja, irgendwie so nach Nizza, muss ich sagen, ist ein bisschen so dieses, ist die Luft ein bisschen raus, ne? Am Wochenende war ich jetzt nicht so hyped auf Triathlon, auch so die ganze letzte Woche. Von daher, ist dann doch so ein Highlight, lässt dann auch für die am Seitenrand Stehenden so ein bisschen was, bei denen fehlt dann auch so ein bisschen der Drive, da irgendwie weiterzumachen. Nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, am Wochenende war ja hier auch Berlin-Marathon.
Stimmt, ja.
Und ich habe es letztes Jahr mal ausführlich erzählt, ich habe da ja so diese Pro-Verpflegung mitgemacht, sprich ich habe die Flaschen für eine Läuferin verteilt oder bin dann immer in die Wechselzone oder an die Verpflegungsstellen gegangen, habe denen die Flaschen so angereicht und ich muss wirklich sagen, genau wie ich es gesagt habe am Anfang, die Luft war wirklich auch da raus. Kilometer 25 als Supportradler in richtig schönen Platten hinten. Mir ist das ganze Ventil weggeflogen. Und meine liebe Läuferin hat ab Kilometer 25 leider nicht mehr von mir die Wasserflaschen bekommen, sondern von jemand anderem. Ist auch wirklich kacke, weil, wie willst du einer kenianischen Läuferin kommunizieren, dass wir uns heute nicht mehr sehen, weil ich halt einfach nicht mehr weiterkomme? Ja.
Aber gut, war nur Wasser und kein Special Needs oder so?
Nee, doch, es sind Special Needs. Also die haben die Möglichkeit, entweder 8 oder 13 Verpflegungsstellen mit ihren eigenen Getränken ihre eigenen Getränke dahinzustellen und quasi haben dann einen persönlichen Betreuer, der mit dem Fahrrad hinterherfährt, die überholt und denen das auch direkt anreicht. Also es ist Kilometer 15, 15 und dann alle 2,5 Kilometer bis Kilometer 40. Also dann kommt man auf die 13. Beziehungsweise 8 wären dann, wenn man alle 5 Kilometer eine Verpflegung nimmt. Also klar, viel ist dann natürlich auch Backup. Ich glaube nicht, dass die alle 2,5 Kilometer sich da ordentlich Carbs hinterhauen. Aber letztes Jahr hat er auch jedes Mal angenommen. Diesmal hat die auch bis zu meinem Ausfall alles angenommen. Also ich meine, es macht schon ja auch Sinn. Aber es gab auch nochmal wie so ein Backup-Tisch. Also Morten war der Ernährungspartner. Und die wussten auch direkt, es gibt nochmal einen Tisch, wo die auch was angereicht bekommen, was man dann zurückgreifen kann, wenn der Supporter ausfällt oder wenn es halt beim ersten Mal anreichen nicht klappt. Aber es war schon auch frustrierend und um die ganze Geschichte richtig rund zu machen, die Athletin hat dann, glaube ich, auch 7 Kilometer später ist sie auch nicht mehr an den Zeitmessmatten durchgekommen. Also die hatte auch nicht den besten Tag. Ich weiß jetzt nicht, ob es an mir lag, ob es an meinen Platten lag. Die war vorher auch schon ein bisschen hinter ihrem Zeitplan. Aber ja, so kann so ein Wochenende auch gehen. Und es tut einem natürlich dann auch total leid, dass das Material dann in dem Fall nicht gehalten hat. Muss dann irgendwie doch irgendwie alles funktionieren, ne? Also es ist halt...
Gehört mehr dazu,
ja,
oder?
Ja, stimmt, Stimmt.
Bisschen Glück brauchen alle.
Ja. Aber so, schon so, Berlin ist schon so das Rot der Triathlon-Szene für den Laufsport, oder? Also da ist dann auch die Messe übel fett, jede Firma stellt neue Produkte vor. Ich habe von Shop for Runners habe ich so ein paar Bilder bekommen, also, was so gelauncht wird von Adidas und so. Das ist ja schon geisteskrank, was die da auffahren.
Also das mit Triathlon zu vergleichen ist ja schon, also ich meine, das ist schon Nummer 3, 4 Ecken schärfer.
Ja,
ne?
Natürlich.
Also ich meine, keine Ahnung, was da jetzt irgendwie für 60.000 Läufer oder irgendwie 55.000 Läufer nur am Sonntag. Und ich war auch auf der Messe unterwegs an dem Samstag. Das sind halt irgendwie 4 Messehallen gewesen. Ich glaube, allein Adidas als Ausstatter von dem Berlin-Marathon hat, glaube ich, komplett eine Messehalle, wo es nur um Merch von denen geht. Also nur die gebrandeten Adidas Berlin-Marathon-Sachen. Und ich meine, das ist auch das, warum ich es eigentlich jedes Jahr mache. Es ist halt auch, oder es ist jedes Jahr jetzt zum zweiten Mal, es ist eigentlich, aber es ist richtig geil, morgens irgendwie um 9.15 Uhr so mit als Erster da durch diese Menschenmassen zu fahren, weil das ist so eine krasse Atmosphäre. Und wenn man halt überlegt, das ist, ich meine, man kommt an keine Stelle zweimal und es ist eigentlich durchgängig mindestens eine Reihe und an den Hotspots auch gern mal 3, 4 Reihen. Und es ist schon eine richtig krasse Atmosphäre.
Ja, schon geil. Was schätzt ihr, Frage, was hat Adidas Marketingbudget pro Jahr?
Für den Marathon?
Nee, insgesamt. Also Adidas Global Marketing Budget.
Aber nur Running oder?
Mit Fußball und allem?
Wahrscheinlich, ja. Die Zahl ist schon sehr hoch dafür.
Ja, okay, das wird fast 9-stellig. Ja, 8, hohe 8-stellig.
Mika, was sagst du?
Boah, das reicht wahrscheinlich gar nicht.
Ich sag, sau schwer, 40 Millionen?
40 Millionen, das kriegt ja schon fast ein Fußballer.
Ja, das muss er noch mal.
So ein Messi oder so kriegt doch,
ja, wollte gerade sagen. Das stimmt, Alter, stimmt.
Ich hätte mal gesagt, es geht bestimmt bis 9-stellige rein.
Ja, also 2 Milliarden wohl.
Ja, okay. Boah.
Also das sind so Zahlen, die sind so unfassbar, ne?
Ja.
Das ist irgendwie geisteskrank.
Ja, okay.
Aber
wenn du jetzt so Fußball rausnimmst, ist es wahrscheinlich nur noch ein Viertel, ne? Oder ein Drittel.
Ja, kann schon sein. Da gehen schon Summen durch, die da verbrannt werden. Nee, die haben auch so gemeint, dass die halt die Schuhe halt teilweise für den Athleten, die Athleten, die dort gelaufen sind, komplett individualisiert wurden und dieser stickstoffinitiierte Schaum halt angepasst wurde auf den Athleten. Also dann je nach Athlet irgendwie mehr Gasgemisch rein, um die Zellstruktur des Foams da irgendwie frisch zu halten. Also, ja.
Aber ist das dann noch Prototyp oder ist das dann, wie läuft denn das?
Boah.
Also ich meine, der Schuh muss ja theoretisch wieder frei erhältlich sein, wo wir bei unserem Lieblingsthema sind.
Kannst du,
ne?
Ja mal Helden fragen.
Ja.
Ah, ich habe gerade nochmal nachgelesen, übrigens sind 3,5 Milliarden. Ich habe mich vertan.
Oh ja.
Aber gut, ja. Also schon verrückt.
Boah.
Wolltet ihr gerade schon eine smoothe Überleitung zu Helden machen?
Nee. Würde sich jetzt anbieten.
Aber ich meine, so die Idee, so dass man halt den Foam und ich glaube auch die Carbonsohle spielt eine große Rolle, auf irgendwie ein Körpergewicht und einen Laufstil anpasst. Ich glaube, die ist ja schon länger in irgendwelchen Köpfen. Und wenn man jetzt einfach so überlegt, ich meine, im Triathlon ist es ja auch noch so, da gibt es ja vielleicht 2, 3 Sportler, die überhaupt diese Möglichkeiten nur haben. Ne? Also Patrick ist ja da das beste Beispiel, wenn wir uns da noch so an Frankfurt erinnern, als der seine Kühlbox da mit am Start hatte. Jetzt überleg mal, was du da halt für einen Vorteil hast, wenn du eine Brand hinter dir hast, die da wirklich bereit ist, das mit dir mitzumachen. Da hast du halt wirklich einfach einen brutalen Vorteil.
Ja, voll. Letztendlich ist Geld und der Mittel halt, wie viel du einsetzen kannst und da rausholen kannst. Also ich meine, was bringen die guten Schuhe inzwischen? So 5% wahrscheinlich an Energieersparnis oder in der gesamten Laufökonomie, was du halt schneller bist. Das ist ja schon enorm.
Es ist die Frage, was man es vergleicht. Ne? Also ich meine, ich finde ja die Entwicklung dahingehend positiv, dass man mittlerweile sagen kann, es ist nicht ein Hersteller, der alles, der den Schuh hat, sondern es gibt halt irgendwie 5, 6 Hersteller, die geile Schuhe herstellen und je nach Laufstil kann der eine funktionieren, der andere halt nicht. Und ich glaube, da ist es wahrscheinlich eher so die individuelle Geschichte. Aber ich meine, 5% zum normalen Schuh, wahrscheinlich sogar noch mehr.
Ja,
glaube ich auch.
War nicht schon
Bin ich gerade auch
4% war doch schon, also je nachdem, ich weiß jetzt nicht, was so der Ausgangswert gewesen ist, aber 4% Ökonomie war doch schon die erste Generation.
Bei dem Nike, ja. Mhm. Ja, bin ich gerade auch nochmal ein bisschen am Testen. Ich bin jetzt ja in London in Puma gelaufen. Der war mir aber irgendwie zu instabil. Und jetzt habe ich gerade auch nochmal ein paar zum Ausprobieren. Bisschen so Last-Minute-Checks, weil übermorgen fliege ich halt jetzt nach Australien und bin jetzt gerade dabei, so ein paar organisatorische Sachen nochmal abzuhaken. Unter anderem halt Schuhe ein bisschen testen. Und ich muss auch sagen, so bei mir, die Woche ging irgendwie ultra schnell rum und dann war schon wieder Wochenende und auf einmal war Nizza so eine Woche, schon wieder eine Woche vergangen. Und gefühlt hat sich alles auch in der, so danach nur um Nizza gedreht und da war halt auf einmal dieses T100-Rennen. Ich habe es auch letzte Woche am Ende vom Podcast gesagt, dass ich da diesmal nicht so FOMO habe, weil ich, das Zitat wiederhole ich jetzt nicht direkt, aber ich hatte nicht die höchsten Erwartungen an das Rennen und dann an das Drumherum. Habe es mir dann natürlich trotzdem angeguckt. Und ich meine, sportlich, da müssen wir nicht drüber reden wieder. Absolute Weltklasse natürlich, aber ja, man, finde ich, hat von außen schon gesehen, dass es halt so eine kurze Vorlaufzeit hat. Auch da kann man denen ja keinen Vorwurf machen, ist ja cool, dass es überhaupt stattfindet, weil zum Beispiel das Weltcuprennen hat jetzt ja gar nicht stattgefunden in Valencia und die T100 hat es ja immer noch geschafft, da ein Rennen auf die Beine zu stellen. Und gut, dass dann da jetzt nicht die krasse Stimmung ist, ist jetzt, denke ich, nicht ungewöhnlich, aber ja, deswegen hatte ich jetzt nicht so FOMO und hoffe einfach, bin mir auch sehr sicher, dass in Wollongong dann ganz anders sein wird, wo ja auch noch die Age Group WM zum Beispiel ist für die Kurzdistanz, dann das WTCS-Finale, da gibt es auch dann so Disziplinen wie Aquathlon oder wie das heißt, wo man irgendwie nur schwimmt und läuft, da ist quasi so die ganze Woche ist ja schon vollgepackt. Unser Rennen ist auch nachmittags, das heißt, da habe ich da deutlich höhere Erwartungen an das Drumherum so. Aber wie gesagt, ich meine sportlich, absolute Weltklasseleistung vorne vom ganzen Podium, denke ich, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Das hat dann schon Bock gemacht, anzuschauen beim Laufen.
Kurzer Funfact zum Aquathlon. Ich bin ja noch in den Gremien von der DTU mit drin und da gibt es auch öfter mal so Anträge, dass es da jetzt eine deutsche Meisterschaft geben soll und so weiter. Das ist einfach nur Schwimmen und Radfahren und die Ziellinie ist die Abstiegslinie zum Laufen und das findet meistens so im normalen Rennen mit statt. Also nicht immer, aber manchmal. Kannst du dir halt vorstellen, wenn da so manche wollen abbremsen und absteigen und für manche ist es die Ziellinie von dem Rennen. Ist natürlich inzwischen besser gelöst, dass man einfach zwei so Kanäle macht. Also die einen haben dann Ziel, die anderen können absteigen. Aber teilweise war das wohl ultra sketchy und gefährlich, dass die dann alle auf die gleiche Linie zugeblättert sind.
Ist Aquathlon nicht Laufen und Schwimmen?
Das dachte ich auch.
Aquabike, sorry.
Aquabike, also.
Ach, genau.
Am Anfang auch nicht so richtig folgen können.
Aquathlon ist Swimrun eigentlich so.
Swimrun.
Ja, ja.
Aber Aquabike, und ich dachte am Anfang immer, Aquabike wäre da halt so ein Aquabike.
Das ist so ein Unterwasserfahrer.
Das ist da so ein Wettkämpfe gemacht. Peter Sagan hat auch so mal sowas gemacht. Da ist er irgendwie auf so einem See so einen Wettkampf gefahren mit so einem Rad halt. Wurde dann nicht irgendwie fortbewegst durchtreten, wie so ein Tretboot. Aber es ist wohl Schwimmen und Radfahren. Aber gut, zurück zum Team 100-Rennen. Ich mache mal kurz Ergebnis-Service. Hayden Wild gewinnt das Ding. Jelle Gehens wird Zweiter und auch schon mit 2,5 Minuten Rückstand. Jonas Schomburg kommt auf Platz 3. Können wir gleich noch mehr dazu quatschen. Auch nur eine halbe Minute hinter Jelle. Es wurde nochmal knapp hinten raus. Tatsächlich war das Podium auch noch umkämpft. Mathis Margirier auf Platz 4. Eben knapp hinter Schombi und auch knapp hinter Mathis schon Samuel Dickinson. Dann würde ich sagen, überraschend, Guillem Montiel Moreno, ein ziemlich junger Spanier, ein Jahr älter als wir, Mika. Mhm. Und dann die üblichen Verdächtigen, so Juri Kollen, Menno Kohlhaas, Gregor Barnaby und die Top 10 rodet Rico Bogen ab. Fabi Kraft kann leider nicht so ganz an die Leistung anknüpfen. Und Yannick Schaufler auf 15, Fred Funk auf 16, die restlichen Deutschen. Nico leider DNF. Da weiß ich nicht, ob ihr mehr dazu wisst. Ich würde sagen, wir hauen hier noch kurz die Sprachnachricht rein von Fabi Kraft.
Hi Leute, hier ist der Fabi, hier aus Spanien noch. Heute geht's zurück von der T100 aus Oropesa del Mar. Ja, war für mich leider nicht so ein gutes Rennen. Also ich habe mir schon ein bisschen mehr erhofft, als dann der 13. Platz, der am Ende rauskam. Ja, die Woche war dann schon relativ schwierig, weil ich leider irgendwie meine Sattelklemme verloren habe fürs Fahrrad. Und ja, die Sattelklemme, die mir dann der Arne glücklicherweise noch nachgeschickt hat, kam dann auch erst am Freitag vor dem Rennen. Das heißt, ich konnte dann auch erst einen Tag vor dem Rennen nochmal aufs Rad gehen und nochmal die Strecke auschecken, was nicht so wirklich ideal ist. Aber das soll jetzt auch keine Ausrede dafür sein, wie das Rennen dann am Samstag war. Kurz zum Rennen. Ja, das Schwimmen lief eigentlich ganz gut, bin gut losgekommen, bin dann ja bis knapp zur ersten Boje als Erster geschwommen und habe mich dann ganz gut eingereiht. Und ja, das Schwimmen lief dann eigentlich soweit relativ kontrolliert, auch mit den Australian Exit lief eigentlich sehr, sehr gut und habe mich da eigentlich auch noch okay gefühlt. Dann echt gut gewechselt und als Erster aufs Rad gekommen, was dann schon mal ganz cool ist, zumindest mal kurzzeitig so ein Rennen anzuführen. Aber dann war es echt schon ganz schön chaotisch, weil wir ja alle ziemlich zeitgleich aus dem Wasser gekommen sind. Und dadurch, das mit den Überholmanövern, wenn du halt einmal überholt wirst, kommst du da wirklich so gar nicht mehr aus diesem Strudel raus. Und dann wurde ich da schon relativ schnell nach hinten durchgereicht. Und ja, wie schon gesagt, hatte ich nicht den besten Tag und mir haben halt irgendwie so 2-3% gefehlt, die du dir einfach da nicht erlauben kannst, um irgendwie ja mitreden zu können. Und ja, dann musste ich echt auch schon ja so 20 Kilometer mit so ein bisschen Rückenschmerzen kämpfen, was dann mental auch nicht einfach ist, wenn du dann schon relativ weit hinten bist. Aber ja, bin froh, dass ich das dann soweit noch durchgezogen habe und war dann eigentlich auch noch relativ zuversichtlich fürs Laufen, weil die Abstände ja trotzdem nicht allzu groß waren und bin dann dementsprechend eigentlich auch erstmal ganz gut für meine Verhältnisse losgelaufen. Hab dann aber auch relativ schnell gemerkt, okay, irgendwie passt heute was nicht und hab dann auch relativ schnell irgendwie muskuläre Probleme bekommen, so im Fußgewölbe, weil meine Sohle vom Schuh so komplett verrutscht ist. Da habe ich auch kurzzeitig mal den Schuh ausgezogen, die Sohle wieder richtig hingemacht und bin wieder weitergelaufen. Hatte dann aber irgendwie kurzzeitig wirklich ziemliche Schmerzen in der Achillessehne. Keine Ahnung, ob das dann wirklich vom Schuh kam oder woher genau. Und war dann ja nach so 4,5 Kilometern paar Minuten an der Aidstation wirklich komplett raus. Habe gedacht, okay, du kriegst es heute nicht mehr nach Hause. Da gab es dann zum Glück Eis und habe dann die Achilles so ein bisschen mit Eis gekühlt. Und ja, habe dann gesagt, okay, komm, du bringst es jetzt irgendwie zu Ende. Bin dann wieder losgelaufen. Und ab da ging es dann eigentlich wieder ein bisschen bergauf. Habe dann auch gut meinen Rhythmus gefunden und konnte dann beim Mathis Magier ganz gut mitlaufen. Der war halt dann schon eine Runde vor mir. Und ja, habe mich dann da eigentlich echt wieder sehr, sehr gut und kontrolliert gefühlt und die letzte Runde dann alleine konnte ich zum Glück auch nochmal zwei Leute einsacken und zumindest das Rennen irgendwie mit einem guten Gefühl beenden, aber na klar, man nimmt sich da irgendwie auch mehr vor und ist ein bisschen schade, dass jetzt das erste Rennen, was dieses Jahr jetzt nicht so gut läuft, gerade ja ein T100-Rennen ist, wo man sich eigentlich irgendwie beweisen will. Und ja, jetzt ist aber, ja, muss man weiter nach vorne schauen. Ich meine, die WM ist jetzt auch nicht mehr so lange her. Und ja, der Fokus liegt schon jetzt eindeutig darauf. Und ja, jetzt heißt es nochmal, ja, Vollgas für ein paar Wochen und dann möglichst nochmal eine gute Form im November dann in Spanien auf den Asphalt zaubern. Ja, liebe Grüße und ja, bis bald.
Und last minute, in letzter Sekunde, kam auch noch eine Sprachnachricht von Bianca Bogen rein und die gibt's auch gleich hinterher.
Hi Simon, danke dir auf jeden Fall und dir aber auch erstmal noch für herzlichen Glückwunsch zum Sieg der Sportlerwahl in Nürnberg. Ja, nebenbei, ja, ich bin wirklich nicht nicht so zufrieden bin mit dem Rennen, weil auf jeden Fall viel mehr drin gewesen wäre. Ich hatte mich auch vorher eigentlich gut gefühlt, so dass es nichts dagegen gesprochen hätte, aber ja, das Schwimmen lief noch ganz gut und warum dann auf dem Rad irgendwie so viele Missgeschicke ja, waren, also vor allem halt, dass mir da insgesamt dann dreimal irgendwie die Kette runterspringt, habe ich so auch gar nicht verstanden, weil klar, es wurde vorher nochmal was umgebaut und sowas, aber ich hatte es auch getestet und lief alles gut und ja, vorher war nichts passiert und dann im Rennen halt und dann ja, dreimal ist halt einfach viel zu viel für irgendwas und verbraucht ja dann doch auch dafür immer ganz schön Zeit und naja, zu einem Überfluss war ich halt dann noch mit einem Motorrad zusammen gerammelt und gestürzt. Ja, also ein bisschen im Prinzip, also das Motorrad hatte vor mir angehalten und ich hatte das aber gar nicht mitbekommen und bin halt, nachdem ich die Kette wieder gerichtet hatte, aufgestiegen und losgefahren und hatte aber noch nach unten geschaut. Und habe also weder gewusst, dass das Motorrad da kurz vor mir steht, noch ja, irgendwie so. Und mit einmal lag ich wieder auf dem Asphalt. Naja, ein paar ganz schöne blaue Flecken jetzt davon getragen und sonst noch mal mehr Schiffwunden. Naja, verheilt hoffentlich alles wieder. Aber das war halt. Oh, da war es natürlich mental dann danach auch ultra hart. Und ja, naja, ich hatte dann gedacht, es läuft, ist wenigstens noch ein guter Lauf, weil die letzten zwei Mitteldistanzen lief das Laufen auch relativ gut. Aber vermutlich dann auch jetzt der Hitze halt geschuldet, weil es ja doch ziemlich warm war. Und eine hohe Luftfeuchtigkeit mit über 70% hatte. Das war man dann, war ich dann doch nicht so gewöhnt. Und ich denke, da hat der Körper dann beim Laufen dann irgendwie auch gesagt, naja, ja, du darfst zwar laufen, aber hier nicht schneller. Das war super ärgerlich, weil es dann halt auch ein zäher Tag war und ich mir halt insgesamt viel mehr erhofft habe von dem Rennen, weil ja, ich wollte mich ja auch zeigen und bin mir sicher, dass ich das besser drauf habe. Dass es halt jetzt am Ende nur so ein 15. Platz war, bin ich schon ziemlich enttäuscht von. Aber ja, im Endeffekt kann man es jetzt auch nicht mehr ändern. Mal schauen, ob man überhaupt noch mal die Chance halt bekommt, da noch mal so ein Rennen zu starten. Ansonsten ist ja das große Ziel jetzt für mich halt noch die 73 WM dann in Marbella, die genau, dass ich dort noch mal gut bin und da will ich auch noch mal zeigen, dass es halt doch besser geht. Jetzt war es ja dann doch auch, ich konnte es ja gar nicht so sehr noch mal vorbereiten, das Rennen, weil ja, so 2,5 Wochen vorher die Zusage kam, dass ich überhaupt starten kann. Und genau, das ist ja dann doch immer ein bisschen kurzfristig, aber insgesamt bin ich schon super happy, überhaupt diese Chance gehabt zu haben, mal in der T100 zu starten. Und ja, naja, gut, dann genau, liebe Grüße.
Zack, und wir sind wieder zurück. Wisst ihr noch was von Nico? Hat er einfach einen schlechten Tag gehabt, oder?
Ja, im Endeffekt hat er sich nicht so richtig fresh gefühlt. War beim Schwimmen ja noch einigermaßen dabei. Hat hinten raus ein bisschen verloren und hat einfach gemerkt, er kommt da oder er verliert immer mehr Zeit, fühlt sich nicht so richtig und ist dann auch relativ früh schon ausgestiegen. Ich weiß gar nicht, erste oder zweite Runde, erste, zweite Runde. Ja, so nach schon, also schon sehr früh beim Radfahren und hat einfach gesehen, okay, das ist jetzt nicht das Rennen, was er sich erhofft hat und dass er auch gemerkt hat, okay, es macht jetzt auch keinen Sinn, das noch zu beenden, weil das Rennen auch einfach noch ziemlich lang gewesen ist.
Ja, shit.
Weißt du, wie er es da jetzt geplant hat für den Rest des Jahres? Weil Australien macht er, glaube ich, nicht, oder?
Genau, Australien hat er nie vorgehabt. Also jetzt auch wegen dem Reisestress. Jetzt ist natürlich, also ich meine, aus Nikos Perspektive ist natürlich jetzt klar, dadurch, dass die Rennen insgesamt jetzt nicht so verlaufen sind, wie er sich das erhofft hat. Also er ist ja immer so im Bereich zwischen 10 und 15 ins Ziel gekommen. Da ist eigentlich auch klar, dass es jetzt schwierig wird, noch in die Top 10 zu kommen, beziehungsweise das wahrscheinlich jetzt sehr, sehr schwierig wird oder fast unmöglich ist. Und dadurch, sammelt er sich, greift nochmal in Katar an. Dubai steht so ein bisschen, ist gerade so ein bisschen Verhandlungsbasis oder ist er sich sicher, ob er es machen will und kann. Aber ja, klar ist auch, dass bei ihm jetzt erstmal im Fokus steht, dass er das ganze Rad nochmal rumdreht und dann hoffentlich bald wieder in der Verfassung ist, in der er ja im letzten Jahr 2-3 Mal gewesen ist. Und dann sieht die Welt auch ganz anders aus. Aber im Großen und Ganzen ist die Saison natürlich bisher nicht so verlaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Und irgendwie ist da gerade so ein bisschen der Wurm drin.
Ja, eigentlich ähnlich wie bei Kai Smith, ne? Um den da gleich mit ins Boot zu werfen. Auch wieder ein bisschen Pech gehabt mit einer echt unnötigen Penalty. Zusammen mit Rico musste er da mal die absitzen beim Rad. Aber danach dann auch, also Rico war einfach wieder super stark, ist nach vorne gefahren. Und Kyle hat wohl auch einfach nicht so die Form gerade, um solche Kapriolen dann auch zu machen wie Rico. Und ist dann auch ausgestiegen. Und ja, ist eigentlich auch eine sehr gebrauchte Saison bei Kyle, ne?
Ja, bei Kyle, boah, da tut es mir auch persönlich halt einfach leid. Klar, bei Nico auch so. Nur Kyle jetzt gerade nach letzten Jahr von dem Hoch, jetzt dann halt von dem Hoch auch schon auf T100-Niveau, jetzt dann dazu, eigentlich ging es ja halt schon kacke los mit Singapur, dass er sich da vorher so komplett im Hitzetraining abgeschossen hat, wo es mich auch echt mal interessieren würde, inwiefern er glaubt, oder vielleicht haben die auch Daten, dass das jetzt immer noch halt ihm so nachhängt, weil er wirkt ja so ein bisschen ratlos. Vor Frigis hat halt gesagt, die haben bei ihm eine Glutenunverträglichkeit festgestellt und er fühlt sich jetzt wie ein anderer Mensch, dadurch, dass er jetzt auf Gluten verzichtet, war er richtig gehypt wieder. Ja, und dann war es ja Frigis und jetzt Oropesa beides mal halt wieder einfach nicht gut. Gefühlt, sucht er halt immer noch so nach diesem Klick. Und da weiß ich nicht, kann ich mir halt schon vorstellen, dass das vielleicht nur mit diesem Hitzeding zusammenhängt, wenn du dir halt ja, so da die, ja, Zellen, die Zellen zerstörst. Irgendwie mies, aber sein Plan war, und ich schätze mal, ist jetzt immer noch jetzt auch nach Hause zu fahren, also wirklich nach Neuseeland. Und dann halt Wollongong zu machen. Mal gucken. Wenn jetzt mal dann wirklich zu Hause ist, kann sicherlich auch nicht schaden. Vielleicht hat er da nochmal irgendwie bekannte Ärzte oder so, die sich das nochmal anschauen können. Aber bin ich echt mal gespannt. Und hoffe einfach, dass er sich dann noch berappeln kann innerhalb von diesem Jahr.
Ja, ist auch mal wieder so, gehört, wo wir wieder dabei wären, gehört mehr dazu, ne? Also einfach nur trainieren. Reicht manchmal nicht. Manchmal muss man auch wieder was verändern, weil er wird ja jetzt sicher nicht besonders die Dinge anders machen als vor einem Jahr, aber irgendwie scheint es nicht zu laufen. Das heißt, ich weiß nicht, ob wir letzte Woche drüber schon geredet haben, vielleicht ist es doch am besten, da einen Cut zu machen irgendwie. Ich glaube, über Magnus haben wir da geredet, ne? Ich würde mich dann auch eher mit einer Idee anfreunden, okay, vielleicht doch einfach einen Cut machen und dann aufbauen für nächstes Jahr, nochmal einfach alles ausheilen lassen, regenerieren, bevor man das dann immer so verschleppt und mental da ja auch nicht mehr rauskommt aus der Spirale. Aber ja, nee, können wir auf jeden Fall auch nur gute Besserung an der Stelle wünschen. Ansonsten natürlich Standout-Performance, würde ich sagen, Schombi. Boah, ja. Sechs Tage nach Nizza einfach mal. Ja, ein sehr solides, gutes Rennen auf Platz 3. Ne? Also beim Radfahren ein bisschen verloren, aber auch nicht viel. Immerhin irgendwie in Kontakt gewesen und auch gefühlt jetzt eher immer so sein eigenes Ding gemacht. Der war ja immer so ein bisschen zuerst war er immer hinter Marigé gehangen, so eine halbe Minute dahinter, dann ein bisschen hinter Hayden und hinter Rico. Und dann einen super soliden Lauf hinten raus.
Ich habe ja vorhin gedacht, also als Mika FOMO gesagt hat, Meinst du, Jonas hat FOMO bekommen, so nach Nizza und vor Oropesa? Also so, ich meine, 6 Tage nach so einem Ironman, dann dein erstes T100, hast du da FOMO oder hat er das einfach so als Business as usual mitgenommen? Weil auch so, wie du gerade meintest, er das Rennen bestritten hat, hat er das Ding ja einfach so mitgenommen, ne? Und halt einfach so krass abgeliefert.
Ja, ja, voll. Ich glaube, Schombi tickt da ein bisschen anders. Ich glaube, als viele andere. Ich glaube, der denkt sich halt einfach so ganz simpel, so, ey, ich bin gut drauf. T100 habe ich jetzt keine Chance bekommen bis jetzt. Jetzt komme ich auf die Liste, das nehme ich mit.
Ja, krass auf jeden Fall. Also ich kann es mir natürlich überhaupt nicht vorstellen, aber wie das ist. Aber boah, echt beeindruckend. Ja, und das Rennen halt auch unaufgeregt, würde ich sagen. Einfach unaufgeregt, super gut. Und es zeigt da einfach so sein krasses Niveau. Vielleicht konnte er oder vielleicht wollte er auch nicht jetzt diese Spitzen da bewusst gehen, weil ich glaube schon, dass er das theoretisch könnte. Jetzt ist halt die Frage, wie gesagt, könnte er das auch 6 Tage nach dem Ironman, das weiß ich nicht. Aber ja, wer weiß, vielleicht war es auch dadurch quasi noch besser, dass er halt diese Spitzen auf dem Rad vermieden hat, mal sein Ding gemacht hat da eher. Ja, und dann der Lauf, ey, ja, zeigt einfach sein krasses Grundlevel. Und bin ich jetzt auch mal Richtung nächsten Jahr gespannt, wie er sich dann da ausrichtet. Das wäre für mich auch ein Kandidat, der auch beides machen könnte, also so Pro Series und T100.
Ja, das wäre der Erste, der es irgendwie hinbekommen könnte.
Ja.
Ich hatte es mit Johnny heute auch beim Training, dass man so von der Überdistanz runtergeht und davon an auf den kürzeren Distanzen profitiert. Also in dem konkreten Beispiel, Schombi rennt los und denkt sich, ey, letzte Woche habe ich 42K gemacht. Ich habe mich jetzt regeneriert, ich habe mich gut gefühlt. 18K, das geht ja rum wie im Flug. Es ist nur eine Stunde. Ich bin ja erst seit 2 Stunden unterwegs hier. Würdest du sagen, also mein Take war, das hat sich halt in den letzten Jahren so verändert, weil das Fueling so viel besser wurde. Weil früher wäre das ja gefühlt unmöglich gewesen. Weil allgemein die Rennen schneller wurden. Also so ein Ironman ist jetzt nicht mehr 8,5 Stunden, wobei jetzt in Nizza schon irgendwie auch, aber sondern eben eher Richtung 8, 7,5 und Mitteldistanz ist eigentlich fast ähnlich wie eine olympische Distanz. Also es vermischt sich irgendwie alles immer mehr und dadurch, dass man halt noch mehr Carbs zuführen kann, kannst du mehr trainieren und musst eigentlich gar nicht so das Training ändern. Also ich glaube, Schombi trainiert nicht viel anders als zu seinen Kurzdistanzzeiten. Da hat er auch schon viel Umfang gemacht. Jetzt ein bisschen mehr Rad, ein bisschen weniger Lauf. Aber ja, also irgendwie ermöglicht zurzeit, gibt es so viele Möglichkeiten. Ja.
Ich denke, es ist ein Mix aus vielen Sachen. Bei Schombi halt allein die Jahrzehnte von echt krassen Training, die spielen sicherlich auch noch rein, weil letztendlich vor allem musst du auch noch orthopädisch einfach wegstecken. Und da ist halt einfach das Volumen über die Jahrzehnte bei ihm, glaube ich, wichtig. Plus Richtung Orthopädie gedacht, Laufschuhe, glaube ich, machen auch da jetzt nicht nur schneller, sondern halt auch durch den weicheren Foam im Vergleich zu den Piranhas von früher oder so auch nochmal einen Unterschied.
Ja,
und ich glaube, da kommt einiges zusammen, aber letztendlich musst du immer noch ein absoluter Weltklasse-Athlet sein, um das zumindest auf dem Level umsetzen zu können. Und da, glaube ich, gibt es nicht viele, die das gerade könnten, so wie Schombi.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ist natürlich die Frage, wie lange kriegt man beides so aufrecht? Ne? Also so, ich meine, auch so die Norweger, irgendwo haben sie sich ja dann auch schon auch verzettelt irgendwann, als sie dann alles gemacht haben. Mhm. Und ich meine, er hat jetzt erstes Jahr, wie viel Langdistanzen hat er jetzt gefinisht? 2 plus Frankfurt, dann so halb.
3.
Ja, drei. Südafrika noch.
Ja, aber ich meine, 2 gefinisht und ich meine, Frankfurt hat er ja quasi nur, es waren ja, 2 Stunden
Rot.
Renndauer.
Rot hat er auch.
Ach so, Rot, stimmt, ja. Er hat wirklich 3 gefinisht.
Das war ja auch stabil.
Ja, abwarten, aber, wie lange das halt gut geht, ne? Aber er ist also auf jeden Fall einer, dem man
ja
wirklich
auch mal zu, ne? Ich meine, und er hat jetzt, ist jetzt ja nicht so, dass er jetzt noch 10, 15 Jahre im Sport ist. Der ist jetzt halt in der Nähe von seinem Peak. Vom Training wird er nicht mehr viel drauf tun können, wahrscheinlich. Nee. Einfach irgendwann hat er den Tag nicht mehr Stunden.
Ja.
Und ja, ich meine, dann wieso nicht? Also ist halt die Frage, was bräuchte es, um halt dann nicht Sechster zu werden bei der WM oder halt nicht Dritter, sondern halt Richtung Sieg mal bei Tier und Handel zu gehen oder so.
Ja, das da wollte ich
Würde
auch
sich
gerade sagen.
dann lohnen, halt da halt was wegzukatten? Aber dann ist halt die Frage, was kannst du weg? Hast du die Eier auch, das wegzukatten? Und da halt auch auf Kohle und Möglichkeiten halt einfach zu verzichten. Ja, das und jetzt läuft es halt gerade gut. Wie gesagt, die Sache, da gehört halt dann so viel mehr dazu. Da muss nur eine Kleinigkeit dazwischen kommen und dann, ja, da hast du halt direkt irgendwie ein Drecksjahr und ganz andere Sorgen wieder. Also, ja, sauschwierig jetzt von außen zu beurteilen. Und ich glaube, kann man jetzt gerade es einfach nur auch aus Fansicht genießen, wie jetzt gerade performt. Und ja, hoffentlich kann jetzt die Welle halt so weiterreiten.
Ich bin noch mal gespannt, was der so an, wie sein Sponsoren-Line-up nächstes Jahr aussieht. Weil jetzt aktuell ist er ja noch relativ ungebrandet unterwegs. Aber ich denke, nach dem Jahr wird er jetzt schon, hätte er, glaube ich, bei Santada einen Deal unterschrieben. Also aus Manager-Perspektive, die werden ihm da schon ein paar Deals rankarren. Mal gucken.
Ja, ist eigentlich schon klar, was er dieses Jahr noch macht. Macht
Alles.
er noch was? Der war Cozumel und Western Australia und Pro Series und PTO.
Ja.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er jetzt noch auf die Pro Series halt ein bisschen Fokus legt. Ich weiß nicht, ob er für die 73 WM qualifiziert ist. Ich glaube nicht.
Ah,
Ich
der
weiß es auch nicht.
ist ja nicht, ist er ex gestartet dieses Jahr?
Nee.
Ich kann ja mal
Ich
kurz.
glaube, 73 hat er nicht gemacht dieses Jahr.
Ich bin gerade auf seinem Profil. Also er ist ex gestartet, aber ist Siebter geworden. Und
Ah.
Jeselo ist er Fünfter geworden. Aber
Stimmt.
es wird bei beiden, ich weiß nicht, ex war ja auf jeden Fall
Ah,
die
doch,
Norweger
hat er
vor.
nicht Jesolo, in Jesolo hat er nicht da einen Slot geholt.
Ich
Als
weiß
Fünfter
nicht.
noch?
Also er ist Fünfter geworden, das auf jeden Fall. Aber ich meine, Bitatus, Cameron Main, Emil Holm, Dickinson. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle schon vorher einen Slot hatten. Also
Ah, nee.
Bitardos, nee, Bitardos hat ja auch, glaube ich, keine 73 vorher gemacht.
Nee. Ja. Ist jetzt
Also es kann
Raten ins
schon,
Blaue. Wir sind mal zu schlecht informiert.
wollte gerade
Aber.
sagen, kann schon sein, muss aber nicht unbedingt. Aber ich sehe, er hat dieses Jahr sogar auch ein WTCS-Rennen gemacht.
Ja.
Algero.
Ja.
Krass, er hat im Mai, hat er, nee, ein Wochenende hat er nicht, hat er kein Rennen gemacht. Obwohl 2 Wochenenden, also 2 Wochen Rhythmus. Mai hatte 5 Wochenenden.
Ja, krass.
Ja, naja, schon wie auf jeden Fall unterhaltsam.
Ja, okay, aber im
Naja,
April kein Rennen, im Juni dann auch nur Frankfurt, ne? August auch keine Rennen. Also, guck mal,
Rot halt noch.
das ist noch Platz, ne? Ja,
Rot hat
Rot
halt
ist
noch.
Juli gewesen.
Ja, ah, okay. Ja, nee, da hat er jetzt schon eine gute Vorbereitung gemacht für Nizza. Gut, machen wir noch kurz hier die Frauen durch. Britischer Podium-Sweep. Lucy Charles Barclay vor Kate Woff und Jessica Lehmann. Ashley Gentle läuft noch auf Platz 4 vor und Caro Pole bei, was ihr erstes Team 100 oder zweites jetzt?
Zweites. Die war auch in
Zweites.
Fréjus schon ganz gut.
Genau. Auf Platz 5 auch solide unterwegs, nur ein bisschen was am Rad verloren auf die ersten drei Mädels und ansonsten bei den Frauen auch relativ dicht ab Platz 3, würde ich sagen. Da ist halt gerade Lucy Charles in einer mega guten Form. Mit nach dem Win in London. Jetzt eigentlich auch wieder, ja, nicht dominant, aber sehr kontrolliert, würde ich sagen. Und da fehlt halt so eine Taylor Nipp oder Jules Deroy, die halt dann so ein bisschen challenged. Dann ist ja Kate Woff ist dann so ein Tick einfach schlechter gerade. Also nicht viel, aber ein Tick. Genau, und noch zur Vollständigkeit halber, Bianca Bogen wird in ihrem Debüt 15. Und ja, genau, hat beim Laufen ein bisschen verloren.
Ja, ist für mich die Frage, ob da, also bei dem Rennen fand ich Lucy schon echt überragend stark. Ob da Julie oder Taylor eine Chance gehabt hätten, gut, kann man jetzt nicht sagen. Und ich bin da jetzt wirklich gespannt bei Lucy auf Kona, weil ich meine, wir hatten ja mit Sam letztes Jahr eine ähnliche Situation, wo er 4 Wochen, glaube ich, war es vorher auf Ibiza so richtig gut performt hat. Auch auf die
London.
100 Distanz.
London. Oder?
London, ja, erst London und dann Ibiza. Und Lonne hat er gewonnen, Ibiza Zweiter hinter Maaten. Und also eigentlich sehr ähnlich wie Lucy. Jetzt auch mit London, was eigentlich auch fast zur gleichen Zeit war. Und jetzt statt Ibiza halt Oropesa, auch eigentlich fast die gleiche Zeit und jetzt auch der gleiche Abstand zu Kona. Ja, und bei
Und auch heißes
Sam.
Rennen, ne? Also ähnliche
Und
Bedingungen.
ja, genau. Also ja, Oropesa war eh sehr vergleichbar mit Ibiza, nur halt irgendwie gefühlt mit weniger Zuschauern so. Und ja gut, bei Sam ist dann ja nicht so gut gegangen auf Hawaii. Von da bin ich jetzt wirklich gespannt auf Lucy, wie sie das da bis dann halt hinkriegt. Wobei man ja sagen muss bei Lucy, wenn sie an die Linie kommt, dann war sie eigentlich dann schon halt immer echt stark. Aber auch da, wie gesagt, sind es jetzt halt noch 4 Wochen. Oder sind es, nee, noch 3 Wochen. Kann man jetzt nur hoffen, dass sie die Form und halt quasi, dass der Körper bis dahin noch durchhält. Aber das war schon mal echt beeindruckend.
Ja, gut. So viel zur T100, würde ich sagen, oder?
Ja.
What's next? Haben wir noch ein paar, sollen wir noch kurz hier Challenge Sanremo anschneiden?
Ja, wir können ja
Und
zumindest sagen, dass Leo gewonnen hat, ne? Jetzt, wo er
ja.
gerade hier gewesen ist.
Hat er gut gemacht,
Stimmt.
natürlich. Leo Arnold gewinnt das Ding. Technischer Kurs beim Radfahren. Vitados hat er, glaube ich, auch schon mal gewonnen.
Ja,
Ja,
auch mit.
Bieter ist, glaube ich, letztes Jahr an der Stelle negativ Shoutout an Challenge Sanremo. Zumindest von dem, was ich gehört habe. Daniel ist da gestartet. Hier mein Kumpel, der mit in Tignes war. Und auch sonst immer häufig dabei ist. Und oh, ich habe mit ihm nach dem Rennen telefoniert. Alter, es klang so katastrophal, das Rennen. Also von der Orga her, übelste Kacke. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber nur ein grober. Also erstmal gab es beim Start irgendwie nur eine Toilette für alle, halt nur ein Dixie so.
Okay, das reicht eigentlich
Und
schon, da ist der Tag gelaufen.
ja, vielleicht. Ja, vielleicht könnte ich sogar nochmal nach einer Sprachnachricht fragen, wo er es zusammenfasst, aber dann war es beim Schwimmen, war irgendwas mit den Neos, dass sie dann die Profis 10 Minuten vorm Start nochmal Bescheid bekommen haben, dass jetzt doch mit oder ohne Neo ist, eins von beiden. Ja, und dann halt beim Rad war die Strecke nicht richtig gesperrt. Und der Straßenbelag, da ist eh schon übelst Kacke. Ich meine, dafür können die ja nicht. Aber dann war die nicht richtig gesperrt, den kamen andere Radfahrer entgegen und so. Und Daniel wurde einfach von einem Mountainbiker abgeräumt, der dann so plötzlich einfach ihm auf der Strecke entgegenkam.
Hast du
Und ja,
diese
also.
Schikane gesehen auf dem Video
Ja,
bei
ja,
Challenge?
ja, ja,
Da
ja.
ist man in der Abfahrt wohl einmal so links, rechts gefahren und Justus Töpper ist da in der Häuserwand eingetaucht und hat sein Lenker zerbrochen,
What?
weil die Kurve war so eng, dass sie auf dem Wahoo wohl als gerade angezeigt wurde. Und das war wie so, du bist rein und dann war so eine schmale italienische Straße mit Häuserwand links und rechts und du musst halt so links, rechts. Und wenn du das nicht wusstest, dann bist du da geradeaus in die Häuserwand rein. Ja.
Ja, also klang jetzt nicht so geil von der Orga. Aber ja, immerhin Leo hat gewonnen. Gute Sache. Ja.
Ich glaube, vor Michele Sazzilla, auch ehemaliger Kurzdistanzler, Italiener. Ja, ansonsten waren jetzt keine bekannten Athleten so für mich da. Bei den Frauen hat eine Französin gewonnen, Justine Guérard. Und da waren auch, okay, die dritte kenne ich, Luisa Ilona Pratt, war auch mal auch eine Italienerin, auch Kurzdistanzlerin. Noch Lisa Maria Donau auf 4, Caroline Mayer auf 5, der Vollständigkeit halber, genau. Ja, ansonsten noch ein Race, also 70.3 Italien. Kurze Erwähnung auch an der Stelle, da hat nämlich Adrien Briefort gewonnen, Schweizer Kurzdistanzler, der übrigens nebenbei noch arbeitet. Das ist ein richtiger wilder Vogel. Der ist aber einfach richtiges Rad- und Lauftalent. Und ist, glaube ich, auch in der WTS-Serien Ranking gerade in den Top 8 oder so. Also hat auch eine richtig stabile Saison. Und hat jetzt mal einen kurzen Ausflug auf die Mitteldistanz gemacht und das Rennen dort gewonnen. Genau. Ansonsten glaube ich, war auch noch Ironman Wales, habe ich nur gesehen. dass die Franzi sich da qualifiziert hat, Franziska Renk, für Hawaii nächstes Jahr. Aber ich habe ja dieses Layout gemacht für unser Insta, was so für Races sind am Wochenende. Und also ich habe die Hälfte vergessen, weil also es gibt ja so, es gibt auch noch Ironman, was gab es ja noch? Ironman 70.3 in
Cozumel gab
Schieß
es
mich
noch.
tot, Cozumel. Dann gab es noch Ironman Brasilia, glaube ich. Da hat Manuel Messias gewonnen. Also da das alles gleichzeitig an einem Wochenende, das ist schon verrückt.
Ja, besonders zwei Rennen in Italien, ne?
Ja. Challenge und Ironman 73.
Ja, aber du hast Super League noch geschrieben. Also,
Stimmt, ja.
das musste natürlich noch vom Besten geben.
Natürlich, Supertree. Ich klopfe mir selber mal nochmal auf die Schulter, wie gut meine Predictions waren, weil das Podium war bei den. So, also sowohl das Battle bei T100 war zweimal komplett richtig, um 1 und 2, Männer und Frauen, und auch das Männerpodium bei der Supertree, was immer nicht ganz einfach ist, vorherzusagen. Bei den Frauen war eine auf dem Podium, die ich nicht genannt hatte. Aber war auch ein cooles Rennen. Also ich finde Supertree immer geil anzugucken. Am Ende hat Tsonga Lehmann gewonnen vor Vasco Vilasa und Dritter wurde Oliver Conway. Dem haben wir auch einen Shoutout gegeben in unserer Story. Der ist auch echt, den muss man auf dem Zettel haben für die nächsten Jahre. Der Kerl ist erst 2005, hat dieses Jahr auch schon French Grand Prix Rennen gewonnen und einen Weltcup und wurde in Karlsbad jetzt Vierter. Also das ist im ersten nur 23 Jahre eine geisteskranke Saison. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Und bei den Frauen hat Jeanne Leher gewonnen vor Georgia Taylor Brown, nee, vor Leonie Perriot, genau, und Georgia auf 3, Georgia Taylor Brown. Genau. Jeanne Leher finde ich ist auch ein gutes Beispiel dran, dass man nicht zu früh bei so Förderungsthemen oder auch selber als Athlet nicht zu früh aufgeben sollte. Ich glaube, die ist bis zum Alter von 23, 24 hatte die niemand am Schirm, dass die für Frankreich gestartet. Hatte ganz solide Ergebnisse im Europacup und ist dann gewechselt zu Luxemburg, hat dort dann Startmöglichkeiten bekommen im Weltcup und sich ins WTCS vorgearbeitet. Und jetzt performt ihr regelmäßig im Podiumsnähe im WTCS, gewinnt Supertree-Rennen, war bei Olympia. Also da sieht man mal, was auch das ausmacht, wenn man halt einfach noch bis 25, 26 mal richtig durchzieht und der Verband einen unterstützt und auch bei den Rennen starten lässt. Da sind die Franzosen nämlich super strikt. Die lassen halt gefühlt nur die besten drei starten, wenn die auch in die Top 10 kommen können im WTS. Oder Top 5, sagen wir mal. Und da sieht man einfach, dass es einfach eine gewisse Breite braucht an Talenten, die man halt fördert, damit letztendlich ein paar oben ankommen.
Ja.
Ja.
Ja, ich meine, guckt jetzt bei uns so Fabian, der letztendlich halt sich selber halt ja, fördern musste jetzt die ganze Zeit in Saarbrücken, und der halt nebenbei noch komplett studiert hat, aber jetzt so auf der Mitteldistanz halt nochmal so sein Durchbruch, kann man schon sagen, jetzt nach dieser Saison hat oder in dieser Saison hatte. Aber der hätte halt auch ganz einfach sagen können, zwischendurch so, nee, ich habe da einfach wenig, gerade finanzielle Förderung vom Verband, aber zieht es jetzt halt durch und jetzt fängt es halt an, sich langsam auszuzahlen. Aber ja, gerade dieses Thema zwischen Junioren und halt dann diesen Sprung schaffen oder halt nicht schaffen, ja, das ist halt nach wie vor echt eine große Lücke in Deutschland. Wie gesagt, hat mich selber auch direkt betroffen, dass ich halt nicht diesen Sprung geschafft habe als Junior, da in Perspektivkader zu kommen. Ja, und gibt es eigentlich einige Beispiele, finde ich, die jetzt dann relativ spät nochmal den Durchbruch schaffen können.
Ja, Schombi ist ja halt auch irgendwie mit da zu nennen, ne? Also, ich meine, der war ja auch Nationalkader soweit etabliert, hat aber dann sich nicht etabliert, also nicht bei der Elite etabliert, ist dann mal 3, 4 Jahre für eine andere Nation gestartet, ist wieder zurückgekommen, zweimal bei Olympia gewesen.
Yunus
Ja,
Schomburg, der Türke.
also es gibt im Sport ja schon Wege, wenn man an sich glaubt und sein Ding halt durchzieht, auch verspätet noch Erfolg zu haben.
Ja, auf jeden Fall, aber du musst dann schon echt den Weg auch gehen und da bereit sein, wie Mika sagt, der dir vielleicht nicht so nahegelegt wird. Und ja, die Leute, die dann da durchkommen, die wären dann meistens nochmal richtig gut, weil die halt auch den Willen da mitbringen und die Durchsetzungsfähigkeit. Aber letztendlich ist es halt auch eine finanzielle Frage, ne? Also es ist dann
Ja.
nicht jeder hat das Privileg, das dann irgendwie machen zu können, weil die Eltern einen noch unterstützen. Und es ist dann echt auch ganz viel Eigenleistung und jetzt auch im Fall von Fabi halt auch echt ein hartes Leben, ne? Also Studium und Leistungssport zu kombinieren und ein bisschen Freundinnen und Familie noch zu koordinieren, da das war's dann. Und wie es waren jetzt bei ihm auch 5, 6 Jahre eigentlich mit Verletzungen und Pech und wahrscheinlich halt, weil der Regenerationsteil immer zu kurz kam, vereinfacht gesagt. Aber ja, nee. Aber es ist, da machen wir einen Topf auf mit Förderungsthema und werden wir das System jetzt nicht ändern. aber vielleicht die Akzeptanz in der Gesellschaft für den Sport, weil da fängt es ja irgendwo auch an.
Ja. Na, dann lass uns auch übergehen zu den Fragen.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja die Fragen ausgerufen und ihr wart fleißig. Also danke da schon mal dafür. Ist ja auch immer ganz cool, weil dann müssen wir uns nicht so viel aus den Fingern saugen hier zum Wochenende. Und wir haben ja auch gerade keinen Gast da. Können wir ein bisschen Fragen beantworten. Und ein paar haben wir auch so ein bisschen schon mitbeantwortet, weil eine der Fragen war zum Beispiel T100 Performance von Schombi. Haben wir schon ein bisschen was dazu gesagt. Eine Frage hier, T100 Penalties für Rico und Kyle, unsere Sichtweise. Können wir ja noch so ein bisschen anhängen an unsere Race-Besprechung. Ich würde
Ja.
sagen, Bullshit.
Ja. Also als größte, also Penalty, ja, auch Blödsinn, aber noch viel geiler war ja gefühlt, Kyle Smith hat 40 Sekunden gehalten und Rico hat 1:20. Also der Gap zwischen, als Kyle wieder losgefahren ist und zu, was Rico losgefahren ist, der war
Ja.
ja größer wie der, als sie da reingefahren sind.
Oh, ey, ja, und da machen wir jetzt, da können wir jetzt eigentlich auch wieder noch ein anderes Fass aufmachen, so T100 und Regeln und Auslegung, ey, oh, das, wir hatten es ja vorhin auch schon mal kurz mit Hayden und das haben wir auch während der Woche in unserer Story repostet von ProTrail News. An der Stelle da auch nochmal Shoutout an die, dass die das da weiter verfolgen, was meiner Meinung nach richtig ist. Davon Hayden, ja, ich habe da letzte Woche schon meine Meinung zu gesagt, dass mir vor allem um das Menschliche daran geht, halt um das offensichtliche Lügen, was er jetzt wieder gemacht hat, mit der Flasche. Kann jeder nochmal bei Proton News, von letzter Woche die Poster gucken, geht da um die Flaschenkonstruktion. Aber, wie gesagt, die Sache, da hat er sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert. Aber was mich halt auch noch daran stört, neben diesem persönlichen einfach, ist halt das, was ich auch letzte Woche schon mal angeschnitten habe, das Thema Regeln und wie sich die T100 da gerade verhält oder halt die PTO. Ja, dass da gefühlt halt, ja, wie gesagt, dass das unter den Tisch gekehrt werden soll, dann wird sich auf World Triathlon berufen. Und da finde ich, können die doch als Organisation jetzt mal ja Stärke beweisen oder halt sich auch von anderen Organisationen abgrenzen, im Sinne von, okay, wir sind eine Athlete Organization, aber also wie gesagt, ich kenne keinen Athleten, der sich gerade in dem Fall da gut von denen vertreten fühlt. Und häufig geht ja bei der PTO dann doch mal schnell noch was. Haben wir auch schon bei ein paar Themen angesprochen, dass dann doch irgendwie hier nochmal was geht und so. Aber jetzt bei so einer Sache, die so wichtig ist aus meiner Sicht, einfach halt, wie gesagt, es geht mir jetzt nicht darum, Hayden zu bestrafen, weil, ja, weil er einfach sportlich der Beste ist, Punkt. Das hat man jetzt am Wochenende wieder gesehen, aber es geht halt mir eher so ums Prinzip und um ein Zeichen setzen. Wir haben halt Regeln, die halt befolgt werden müssen und sonst kann's kein professioneller Sport sein. Ja, und wie die sich auch da jetzt wieder verhalten, bin ich schon enttäuscht, muss ich sagen. Und ja, wie gesagt, mal gucken, ob das jetzt weitergeht. Ich war offensichtlich jetzt nicht da am Wochenende, aber ja gut, eine Sache kann ich jetzt noch nicht sagen, aber in Wollongong sehe ich die ja wieder und da mal gucken, was sich bis dahin noch tut, aber ja, macht mich schon nachdenklich, muss ich sagen.
Ja, es
Ja.
kann nicht sein, dass, Also ich meine, die PDO hat ja dieses Video ja selber produziert, ne? Also wo Hayden so ein bisschen ausufern wird am Ende. Dass es halt auch niemand gecheckt hat und so. Also es ist schon ein hartes Ding. Und vielleicht, wenn man das Ding nochmal ein bisschen größer aufmacht, und wir sind ja am Anfang auch bei den Zeitstrafen gewesen. Es gab ja auch vorher vom besagten Athleten einen ganz guten Blocking-Vorgang, wo der sich einfach reingeschert hat. Und ich habe ja auch ewig lang nicht, also ich habe euch ja auch geschrieben, ob ihr eigentlich wisst, warum eigentlich das Motorrad mit denen diskutiert. Und ich hätte jetzt nicht jetzt damit gerechnet, dass die beide eine Zeitstrafe bekommen, sondern ich habe eigentlich gedacht, es geht da gerade um was anderes.
Ja, also ich glaube, die Motorräder sind ganz lang halt hinten gefahren, weil ich habe es ja auch live angeschaut. Und am Anfang war halt Chaos. Es sind 15 Athleten zusammen aus dem Wasser gekommen. Und die Referees sind ja selber nicht vorbeigekommen auf der schmalen Straße. Die können, und ich glaube, die haben halt dann Rico rausgepickt, weil der seinen Weg von hinten, der hat sich nämlich Socken angezogen, halt einmal durchs Feld nach vorne gepflügt hat. Und dabei, ich meine, ja, wahrscheinlich war nicht alles ganz korrekt, weil da halt einfach kein Platz ist. Aber es
geht auch gar nicht ganz korrekt.
Es geht nicht, ja, es geht ja nicht.
Fällen. Das ist halt,
genau.
Ja.
Und man sieht aber ja ganz klar, er ist der stärkste Athlet. Also er ist ja der Letzte, der draftet. Also ich meine, er hatte eine Penalty und ihm ist die Kette runter und hat die schnellste Radzeit.
Das ist ja krass.
Das ist ja wirklich verrückt. Und ihn dann so zu bestrafen, rauszupicken, da würde ich halt einfach mal 10 Minuten länger oder 3 Minuten länger ihn beobachten, wenn er dann vorne im Feld ist, bevor man die Karte zückt. Da muss man halt dann auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl beweisen. Aber ja, ist natürlich echt ein offizielles Statement, wäre natürlich wünschenswert oder halt irgendwie eine Regelung in Zukunft. Man könnte es ja auch abändern, dass man sagt, man kann Athleten auch nachträglich disqualifizieren oder wenn sich einer zur Disqualifikation anbietet, dann gibt es ein Gremium, das entscheidet, okay, man äußert sich halt einfach dazu so und kann es dann auch akzeptieren und den Athleten disqualifizieren, weil ja, offensichtlich ist halt einfach gerade Schweigen, ne? Und ich würde sagen, wir bleiben dran beim Thema. Wenn es was Neues gibt, erfahrt ihr es natürlich hier. Aber mehr haben wir da jetzt eigentlich auch nicht zu sagen, oder?
Nee. Ich glaube, das passt. Ja. Nächste Frage.
Nächste Frage, gut. Dann geht es um die Race Ranger Daten. Wenn wir schon bei der T100 sind, wurden ja veröffentlicht zu Fréjus. Da will natürlich jemand super wissen, was wir dazu sagen. Ja, gut. Also ich finde schon mal generell mein Take erstmal gut, dass es gemacht wird. Weil ich glaube, dann kannst du ja gleich aus Athletensicht sagen, Mika, wie es ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man dann bewusster nochmal raced, auch wenn man nicht auf Kamera ist vor allem. Also wenn man halt vorne ist, glaube ich, bei euch geht es eh super fair zu, das sieht man ja auch. Aber wenn man hinten ist, da ist kein Motorrad, ja, dann ist halt diese Jojos, passiert dann wahrscheinlich, weil man nicht ganz so aufmerksam auch ist. Und ich weiß jetzt nicht, wie genau wir auf die einzelnen Leute eingehen sollen. Wir müssen jetzt hier auch niemanden bashen oder so, aber man sieht ja offensichtlich, gibt es manche Leute, die halt mehr von der Drafting-Zeit haben und andere, die weniger Zeit haben.
Ja also ich finde es auf jeden Fall positiv, dass jetzt geteilt wird und dann nicht anonymisiert. Sehe ich ziemlich ähnlich. Da, wo Kameras drauf sind, da ist man eh halt immer aware, dass man jetzt da nichts falsch machen sollte. Ich glaube auch, niemand möchte da bewusst irgendwie sich einen Vorteil dadurch erschaffen. Aber ich glaube, gerade hinten ist es gut. Plus, du hast halt schon nochmal so ein bisschen das im Hinterkopf, okay, soll ich jetzt lieber halt nicht machen, wenn du halt nicht halt eh auf Kamera bist. Und ich finde es jetzt auch gut, dass es konstant, weil so wie ich es verstanden habe, soll es jetzt nach jedem Rennen veröffentlicht werden, dass man auch so ein bisschen so Trends mitkriegt. Wenn es jetzt immer die gleichen Athletinnen und Athleten sind, die da jetzt die meisten Strafen oder die meiste Zeit kriegen, dann kann man schon mal anfangen, darüber nachzudenken. Wenn es jetzt ein One-Off-Ding ist, man muss halt auch immer das bisschen im Kontext sehen mit der Strecke etc. Und dass jemand, der alleine hinten ist oder alleine vorne ist, wie jetzt zum Beispiel Rico, dass der wahrscheinlich in London nur ein paar Sekunden darin hat, während andere, die sich halt durchs Feld arbeiten müssen und so Geschichten oder halt in einem Pack sind, ja, manchmal kannst du halt wirklich nicht vermeiden. Und deswegen glaube ich, ist es gut, da jetzt so eine Konsistenz reinzubringen in der Veröffentlichung von Daten, dass auch Zuschauende dafür ein Gefühl kriegen, okay, was ist jetzt wirklich ein Ausreißer? Wie sieht es auch im Vergleich zu den anderen aus? Von daher würde ich mich jetzt nicht zu sehr auf ein Rennen stürzen, sondern finde es einfach gut, dass jetzt hoffentlich dann konstant gemacht wird.
Ich würde sagen, auf jeden Fall, die
Aber also
Frauen
jetzt.
halten mehr Abstand als die Männer.
Ja. Ist auch da halt die Frage, wie gesagt, auch da mal gucken, ist das jetzt ein One-Off? Wobei, da haben sie ja auch schon mal die Zeiten so von den Rennen anonymisiert, zumindest veröffentlicht. Da sieht man es auch. Ist ja immer die Frage, wie liegt das auch an der Renndynamik, dass da einfach generell weniger Packs gibt, auf dem Rad teilweise größere Lücken, wie sowas halt es beeinflusst. Deswegen einfach mal beobachten. Aber jetzt für mich als Athlet ändert es ehrlich gesagt jetzt nichts, muss ich sagen, weil jetzt zum Glück war ich eigentlich eh immer in der Position, dass eine Kamera um mich rum war, wo ich eh halt dann natürlich vorsichtig bin, aber halt sowieso auch. Von daher, ich finde es auf jeden Fall positiv.
Ja. Gut, nächste Frage. Bezieht sich auf die Ironman WM und Kaspar. Was haltet ihr von der Menge Carbs, die Kaspar in Nizza angeblich zugeführt hat?
Waren ja auch 180.
Kontext zu geben, ich glaube, es waren 182 pro
102,
Stunde
ja.
offiziell. Ja, also ich sag mal so, zugeführt hat er sie offensichtlich. Aufgenommen wahrscheinlich eher nicht.
Ja, wahrscheinlich. Wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, ob es wirklich so ganz genau stimmt mit dem Zuführen, weil ich meine, ich hatte es auch schon mal, da fragen dich halt dann wirst du halt danach gefragt und ja, willst du das genau sagen? Kannst du es auch genau sagen? Gerade beim, also wie, ich habe da keine Erfahrung, aber selbst bei einer Mitteldistanz bin ich manchmal dann gar nicht mehr ganz sicher. Gerade wenn man noch von draußen irgendwann mal vielleicht einen Cola-Becher oder sowas greift. Du weißt nicht genau, war die Flasche jetzt wirklich ganz ausgetrunken, die ich dann irgendwann mal weggeschmissen habe und so. Von daher, ja, würde ich mich jetzt auch nicht zu sehr auf diese genaue Zahl festlegen und die jetzt irgendwie probieren nachzunehmen oder sowas, bevor da jetzt irgendjemand da draußen auf die Idee kommt. Wie du schon sagst, rein wissenschaftlich gibt es dafür, soweit ich weiß, glaube ich, noch keine Evidenz, dass man es das wirklich auch alles verstoffwechseln kann. Aber ja, auf der anderen Seite, wer siegt, hat recht. Von daher hat es ihm anscheinend nicht geschadet, aber ich würde es jetzt nicht kopieren.
Wurde auch veröffentlicht von Omnibiotic, seinem Nutrition-Sponsor. Also ja, ist wahrscheinlich schon noch darauf ausgelegt, dass es so ein bisschen gepusht wird und wahrscheinlich ein bisschen reißerisch dargestellt. Aber wie du sagst, guter Punkt eigentlich, als ob er sich genau daran erinnern kann, wie viel Gels und wie viele Flaschen und was genau die Dosierung da drin war. Also es wird schon alles durchdacht sein, aber ja, so ein paar Gramm können da sicher auch mal verrutschen. Ja, gut, dann Mika, es gibt noch ein paar Fragen an dich. Und zwar erstmal einfache Frage, haben wir eine Chance, dich bei der 70.3 WM zu sehen?
Eine Chance, ja. Ich bin ja qualifiziert und so. Aber ich habe noch nichts dahingehend gebucht oder so. Ja, schwierig. Gerade eine Entscheidung zu treffen. Ich meine, offensichtlich ist ja mein Fokus dieses Jahr ganz klar T100, wo ich auch ja, sehr gut jetzt im Ranking stehe. Australien mache ich auf jeden Fall. Und dann ist Australien und Katar mache ich auf jeden Fall. Ja, und dann ist es schwierig. Wenn ich Dubai mache, mache ich Marbella nicht. Wenn ich Marbella mache, mache ich Dubai nicht. Also mit Ben durchgesprochen, der ideale Plan wäre halt Wollongong und Katar. Wie gesagt, die stehen fest und dann Dubai vielleicht zu so machen, um einfach Daten und Erfahrungen zu sammeln, weil das ja ein sehr ähnliches Rennen wird wie Katar, um Marbella wegzulassen. Ja, von daher ist die Tendenz geradezu nein, aber es ist auf jeden Fall noch nicht komplett ausgeschlossen. Und ich kann auch gerade ehrlich gesagt nicht sagen, wann genau ich da eine Entscheidung treffen werde. Aber es ist erstmal
Okay,
gut, dass ich die
aber
Möglichkeit
kaufen
hätte, da
wir.
zu sein.
Nehmen wir es als Antwort an. Also Chance ist da, aber gerade Tendenz nein. Aber ich bin aus Fansicht natürlich, will ich es auch sehen, wie du dich da gegen die Norweger schlägst und gegen die anderen
Ja.
Jungs, die sonst nicht in der Team 100 sind.
Ja.
Weil
ja, Bock, Bock wäre schon da, also
pff, ja.
Ja.
Da schließe ich leider mal eine Frage an, ein bisschen Hot-Take-Frage, aber ich hau sie mal so raus, wann und wie ist Team 100 so langweilig geworden?
Ja, also da, ja. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal so, teilweise war es letzte Woche oder so, mal ja. So, wo das so ein bisschen mitgeschwungen ist. Es ist aus meiner Sicht, sind zu viele Rennen. Also ist zu viele Rennen und dann hast du halt nicht mehr bei jedem Rennen die Top-Leute am Start. So von daher im Laufe vom letzten Jahr, als dann auch so Wildcards, wo ich ja auch noch dazu gehört habe, auf einmal kamen und direkt richtig gut performt haben, dann hast du halt nicht dieses Season-Long-Narrative. Jetzt hast du dieses Jahr halt Hayden, der natürlich krass dominiert und es geht jetzt eigentlich eher um Platz 2 und 3 dahinter. Ja, und aus meiner Sicht wäre es gut, halt, was wir auch schon gesagt haben, weniger Rennen. Aber dafür jedes Rennen muss man machen. Und dann wiederum pro Rennen natürlich auch dann mehr Kohle. Wenn der Topf quasi gleich groß ist, aber es weniger Rennen gibt, dann kannst du halt pro Rennen mehr ausschütten.
Ja, guter Take. Denke ich, haben wir auch so in den letzten Episoden schon mal gesagt. Ich denke auch, das wäre der richtige Weg. Bisschen, dann bildet sich der Hype auch mehr. Man merkt jetzt auch, wenn halt alle wirklich da sind, alle guten, wie bei so einer Nizza WM jetzt, dann freut man sich viel mehr auf so ein Rennen und es baut so ein bisschen mehr Spannung auf. Und das zu oft zu haben, diesen Hype, so, das funktioniert einfach nicht. Und auch als Athlet, du kannst ja nicht alle 10 Rennen machen, das wäre unwahrscheinlich. Dann verlierst du an sportlicher Qualität die Rennen und es nutzt sich einfach ab. Also die Rennen sind halt aktuell aus meiner Sicht immer zugleich, weil die immer die gleichen Athleten gegeneinander antreten und dadurch hast du halt, und was ich mir heute auch dachte, was einem fehlt bei Team 100, ist, dass so Newcomer in einer Saison, die können zwar schon mit einer Wildcard reinkommen, aber trotzdem verlierst du dir erstmal in der ersten Saisonhälfte. Also so diese Dynamik, dass gute Athleten, die jetzt erst erfolgreich werden, die hast du erst immer so gegen Ende der Saison dann auch in den Team 100 Rennen. Und siehst du halt davor dann eher woanders. Und weil die natürlich auch nicht so ganz fest damit planen können, machen die dann eher die Pro Series, weil sie da halt reinkommen. Und dann hast du da halt vielleicht so Athleten, die du nicht so, die neu sind und aufregend, die hast du erstmal nicht so bei der Team 100 mit dabei.
Ja, stimmt. Auch guter Take. Was ich aber noch aus Athletensicht sagen kann, finanziell ist Team 100 halt einfach schon echt noch richtig gut. Ich weiß nicht, inwiefern man das von außen so auf dem Schirm hat. Aber jetzt geht es bei mir halt auch gerade so ein bisschen, ein paar Verträge laufen aus mit Sponsoren und so. Und dann geht es natürlich auch um Ausrichtung und so für die nächsten Jahre. Und da muss man sagen, aus Athletensicht, hart gesagt, solange es noch so alles noch so ist wie jetzt mit den finanziellen Mitteln und so, da ist das und mal vorne dabei sein kann, muss man natürlich auch ganz klar sagen, aber ist das schon echt, echt super attraktiv und für uns quasi alles andere als langweilig und halt auch, ob ich jetzt Dritter, Vierter oder Fünfter werde in der Gesamtwertung am Ende, macht halt echt einen riesen Unterschied, was aber halt irgendwie noch zu wenig gepusht wird, vielleicht auch da nochmal Kritik, so, es wird sich jetzt gerade viel halt so auf Hayden gestürzt, aber halt so die Battles dahinter werden aus meiner Sicht noch zu wenig gepusht, obwohl es da für uns echt um viel halt, ja, gerade finanzielle Kohle geht, aber halt auch dementsprechend Sponsorenverträge und sowas, ob man jetzt halt in die Top 5 kommt in der Gesamtserie und so ein Zeug, da könnte aus meiner Sicht auch noch ein bisschen mehr Fokus drauf legen.
Aber es ist natürlich auch schwer, wenn alle unterschiedliche Rennen haben, ne? Also du siehst ja manche schon genau. Die haben halt nur 2 Rennen, du hast 4 Rennen, die sind dann jetzt vielleicht noch 12. Aber das musst du ja auch erstmal verstehen, beziehungsweise du musst dir dann auch immer wieder so Eventualitäten berechnen. Also wenn der jetzt noch zweimal 8. ist, dann ist er ja eigentlich auch 5. Platz und dann, weißt du, so, das ist natürlich auch doof irgendwie darzustellen und das kann man wahrscheinlich erst so Richtung Dubai machen, Dubai, Katar auf jeden Fall dann. Aber so ist es, verläuft sich so ein bisschen, ne?
Ja, genau. Ach, ja, deswegen, das hängt vieles auch miteinander so zusammen.
Aber wo sind ja schon jetzt, wenn man einfach mal die ersten sieht? Hayden, Jelle, Rico, Mika, Mathis, Martin, Juri, sind ja eigentlich alle immer gestartet, mehr oder weniger, ne? Oder hat mal jemand so, ich meine, ja, Mattes hat die erste Saisonhälfte ausgelassen.
Martin hat auch noch nicht so viel, oder? Rennen.
Okay, der hat 73 Punkte.
Der hat drei Rennen. Ja.
Von wie viel waren die? War das jetzt schon sechste oder was?
Maximal, ja, es ist sechste, aber gerade kannst du nur maximal vier in die Wertung bringen. Du kannst ja eh nur vier in die Wertung bringen, plus halt Katar. Also letztendlich wird ja alles krass auf Katar halt zuspitzen. Ja, und ja, deswegen ein paar Verbesserungsvorschläge von uns hier.
Ja, wir haben uns ja schon aktiv beworben als das Marketing-Team von Team 100, die Ausrichtung, Strategiemanager, alles in einem.
Ja, wir bewerben uns eigentlich überall, ne?
Eben, wir können alles besser, also fragt uns einfach. Genau. Universal gelehrt.
Genau, naja. Antwortet uns endlich mal.
Gut, ich würde sagen, wir machen noch eine Frage, dann haben wir schon, wir sind eh schon bei über einer Stunde. Dann heben wir uns noch ein paar auf für die nächsten Aufnahmen. Eine gute Frage zum Abschluss. Mika, Frage an dich. Oder auch Einschätzung für Rico, aber es ist ja relativ ähnlich. Wie würde ein Triathlet wie Rico oder Mika beim Einzelzeitfahren bei der WM abschneiden? Ich glaube gestern, Sonntag. Einzel-TT, Remco Evenepoel hat die Konkurrenz zerstört, ja. Kann man sagen. Zweiter Platz war Jay Wine, dritter Ian van Wilder, vierter Platz um eine Sekunde Tadej Pogacar, glaube ich. Wie viele Minuten würdest du kassiert?
Habe ich euch die ganze, so eine Best-of-Galerie von so Startern aus der ersten Gruppe geschickt, wo die alle mit alten Fahrrädern waren, so teilweise mit so einem kurzen Triathlon-Aufsatz noch, so einen alten ITU-Aufsatz so drauf.
Man muss dazu sagen, die WM ist in Ruanda, wer das nicht mitbekommen hat, die Rad-WM, und dementsprechend dürfen da natürlich auch ein paar so Locals starten, also sind dann wirklich gefühlt Jungs, die da halt ein, zwei Mal auf dem Rennrad gesessen sind und die dann da so einen 27er Schnitt fahren, während die anderen da irgendwie mit einem 50er lang brettern. Ist schon wild zu sehen, aber auch irgendwie coole Geschichten, die der Sport dann da so schreibt.
Ja, aber auch brutal für nächste Woche. Es hat irgendwie 5.500 Höhenmeter und es ist das bergigste Einzelrennen, was es in der Radsportgeschichte gegeben hat. Oder es gab irgendwie nur ein Rennen, was bisher mehr Höhenmeter hatte, wie das Rennen jetzt am kommenden Wochenende.
Das ist super schwer.
Mehr als Innsbruck zum Beispiel.
Ja.
Habe ich ja schon Bock zu gucken. Gestern habe ich es natürlich auch verfolgt. Ja, gute, interessante Frage. Die könnte ich tatsächlich, glaube ich, ziemlich genau auch mal ausrechnen. weil man munkelt ja so ein paar CDA-Werte von Remco. Powerdaten findet man sowieso bei Twitter. Ich kenne ja auch meine Aerodaten und so und wüsste so grob, was ich da treten könnte. Aber jetzt mal ganz schnell überschlagen. Remco hat 50 Minuten gebraucht, 49 Minuten, 46. Und es sind 54 Leute gestartet und ich glaube, ich wäre in die vordere Hälfte gekommen. Also weil der 27. Platz hatte 7 Minuten 23 Rückstand. Und ich glaube, das würde ich auch schaffen. Miguel Heidemann, Platz 17, mit 4 Minuten 52 Rückstand. Der hat lange hier in Darmstadt gewohnt, wohnt jetzt in Bonn. Super starker Zeitfahrer, Zweiter bei der Zeitfahr-DM. Und wie gesagt, der hatte 4 Minuten 50 Rückstand und auf ihn nochmal 2,5 Minuten. Glaube ich, könnte realistisch sein. Dementsprechend, glaube ich, könnte ich hätte ich in der ersten Hälfte da finishen können. Ja, aber also Welten würde ich von Remco kriegen. das muss man ganz klar noch sagen, weil ja, da reden wir nochmal über ganz andere CDA-Werte. Gut, meinen könnte man wahrscheinlich auch noch. Auch das wäre eigentlich mal spannend, wie viel man, ob man meinen runterdrücken könnte, weil es ja auf der anderen Seite für die Jungs wieder UCI-Regularien gibt, was die Position angeht. Wir Triathleten können ja die Position so bauen, wie wir wollen, nur dass wir halt danach noch laufen müssen. Aber ich denke, ich könnte schon noch aggressiver gehen, wenn das UCI-legal wäre. Dann würde ich natürlich einen anderen Anzug und sowas da nochmal ein bisschen was optimieren. Der könnte halt noch enger sein, dass ich danach nicht mitlaufen muss. Ich bräuchte nicht, aber da geht es halt schon los, ich bräuchte nicht so viele Flaschen, Aber teilweise sind die auch schneller. Dann ist halt die Frage wieder mit dem Gewicht bei dem Kurs. Also es ist echt eine gute Frage, wo ich mich richtig drin verlieren könnte. Aber ja, also es wären Welten. Aber ja, ich meine, immerhin hat ja auch Poggi schon 2 Minuten 40 bekommen von Remco. Also boah, das war echt beeindruckend. Ja, und ich würde sagen, erste Hälfte hätte ich da finishen können.
Wir sehen schon, die Frage hat dich getriggert.
Ja, die ist
Aber
gut.
ja, ist doch mal spannend, die Einschätzung. Und ich würde auch sagen, abschließend, also Remco ist gerade echt ein anderes Level im Zeitfahren. Aber einfach aus dieser Kombination von seinem Watt und halt seinem CDA-Wert, der super niedrig ist. Also er ist einfach super Wind, wie sagt man da, unwiderständig.
Windschnittig.
Windschlüpfrig.
Schlüpfrig,
Der,
ja, stimmt.
schlüpfrig. Man,
Schlüpfrig.
er ist schon krass. Der hat halt keine Schultern, ne? Also der, sein
Das
Helm
ist
ist
halt
gefühlt größer als die Schultern.
die
Das ist, glaube
größte
ich, die
Sache.
Hauptsache, ja.
Ja, ich musste
Ja.
halt ein halbes Jahr nicht schwimmen und nicht mehr ins Gym gehen. Allein da halt einfach, ja, das ist halt das, was uns Triathleten am meisten limitiert. Deswegen funktionieren auch bei Triathleten häufig andere Helme gut als bei den Radfahrern. Einfach weil wir deutlich breiteres Kreuz halt haben. Was das halt dann wiederum beeinflusst. Ja, es ist halt einfach eine andere Sportart, muss man ganz klar sagen. Aber wenn ich die Jungs in der Serie gesehen habe, bin ich auch eigentlich ganz froh, weil das sind schon übelste Lauchs. Also das, die haben zwar klar muskulöse Beine und so, aber oh, oben rum und auch teilweise übelst die Körperclowns. Also da war Wismar immer, hatte ich ja erzählt mit dem Gym und boah, also die paar Jungs, die können überhaupt nicht ihren Körper ansteuern. Und da sehen selbst einfachste Gym-Übungen komplett kacke aus. Von daher, ja, bin ich an der Stelle ganz froh, Triathlet zu sein.
Sind noch gute abschließende Worte. Kurzer Ausblick noch aufs Wochenende. Es wird natürlich wieder viel geraced. Das wann, wo und wie genau machen wir Freitag, versuche ich wieder eine Übersicht zu geben. Aber auf jeden Fall in USA ein bisschen. Ironman 70.3 Augusta. Mika, da warst du ja auch schon
Oh ja,
siegreich.
stimmt, ja.
Ironman Chattanooga. Ironman Barcelona. Und wahrscheinlich noch ein paar andere Ironman-Rennen, die noch so anstehen. Und ansonsten geht es auch schon wieder bei der World Triathlon-Serie WTCS in die nächste Runde. Und zwar geht es ab nach China, nach Weihai. Der Kurs wurde leider ein bisschen ja, langweiliger gestaltet, als er schon mal war. Der war mal ähnlich schwer wie Karlsbad.
Ja.
Ist inzwischen leider nur noch an der Promenade entlang. Da haben sich alle Athleten
Ah,
aufgeregt.
fuck.
Ja, Henry wird an den Start gehen. Kann dann natürlich jetzt, der ist jetzt auf Platz 4 in der Serie. Also kann da vielleicht sogar das Podium angreifen in der Gesamtwertung, wenn er sich jetzt noch verbessert. Also da kann man gespannt sein. Ja, und ansonsten bleiben wir dran. Vielleicht gibt es auch noch Super 3. Habe ich auch gerade keinen. Gibt es dann Freitag in aller Ruhe alle Details.
Passt. Jo, top. Dann bin ich, wie gesagt, ab übermorgen in Australien. Richtig Bock drauf. Da schön 4 Wochen Block. Und ja, bin schon gespannt, was ich dann von da aus zu berichten habe nächste Woche. Aber bis dahin erstmal alles Gute, Jungs. Und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Jo, auch von mir. Ciao.
Ciao, ciao.